ARD. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hamburg heute. Ich bin Tanja Richter und ja, wenn es auch schwerfällt beim Blick aus dem Fenster heute, stellt euch doch trotzdem einmal vor, wir haben Sommer. Es ist richtig heiß draußen. Die Sonne scheint. Ja, wer sorgt jetzt denn eigentlich dafür, dass der Busfahrer genügend Wasser zur Verfügung hat? Oder wer guckt, wie es dem älteren Nachbarn geht? Die Sozialbehörde hat einen Hitzeaktionsplan erarbeitet und darin ist dann zum Beispiel von solchen Ideen die Rede.
Da wird ein Buddy-System vorgeschlagen, also ein Kumpelsystem. Das ist so eine Art Patenschaft. Und da schauen vereinfacht gesagt Menschen bei Hitze nach ihren älteren Nachbarn. Trinken die genug? Ist es ausreichend kühl in der Wohnung oder eben ähnliches?
Ja, das hat mir meine Kollegin Anja Grigoleit berichtet. Was sonst noch in diesem Hitzeaktionsplan steht, dazu hört ihr gleich mehr. Vorher geht's aber noch in eine Wahlkampfarena zum Triell der drei Bürgermeisterkandidaten bei der Bürgerschaftswahl hier in Hamburg. Wie hitzig dort diskutiert wurde und wer gewonnen hat, auch das besprechen wir. Außerdem geht's noch um eine Straßensperrung im Februar, die wieder für viel Stau sorgen wird. Wir haben den 23. Januar heute und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ich möchte euch jetzt nicht stressen, aber habt ihr euch eigentlich schon überlegt, wen ihr bei der Bürgerschaftswahl in 5 Wochen wählt? Am 2. März genau ist ja der Wahlsonntag und die Parteien, die kämpfen ja momentan schon um jede Stimme. Gestern Abend haben sich die drei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters ein Triell geliefert. Also der bisherige Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD, die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen und CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering. Die Diskussionsrunde wurde von der Handelskammer und dem Hamburger Abendblatt organisiert und für uns war mein Kollege Jörn Strehler-Pohl dabei. Und Jörn, wie hitzig ging es denn zu bei dieser Diskussion?
Das war insgesamt ziemlich gesittet. Die kennen sich ja auch seit Jahren aus der Bürgerschaft und aus dem Rathaus. Die haben gar nicht erst versucht, da ganz große Konfrontationen zu machen. Interessanterweise, Katharina Fegebank hat bewusst, würde ich mal sagen, Dennis Thering auch geduzt. Bei Tschentscher hat sie das vermieden. Aber da hat sie immer wieder du gesagt, um auch zu zeigen, dass es da auch zwischen Schwarz und Grün immer eine gewisse Nähe gibt oder beziehungsweise eine Bekanntheit. Hitzig wurde es eigentlich nur an einer konkreten Stelle. Da ging es um die Sicherheitslage am Hauptbahnhof. Und da sind Dennis Thering von der CDU und Peter Tschentscher doch ziemlich giftig aneinander geraten.
Und Sie sind unserem Innensenator in den Rücken gefallen, als er das Messerverbot gefordert hat. Da haben Sie deutschlandweit verbreitet, das Messerverbot sei nicht das Problem.
Wird nicht richtig.
Da kann ich nur sagen, so kommen wir nicht voran. Da bitte ich herzlich um Unterstützung. Ich bitte herzlich um Ihre Unterstützung.
Also wenn es um Sicherheit geht, Herr Tschentscher, sind wir immer dabei. Und ich glaube, jeder in Hamburg weiß, wer hier für Sicherheit steht, wer Waffenverbot schon seit vielen Jahren gefordert hat. Aber lassen Sie uns das gerne machen. Wenn wir das beide das Ziel haben, Hamburg sicherer zu machen, wunderbar, dann können wir das ab nächster Legislatur auch
angehen. Da muss man nicht nur A, sondern auch B sagen.
Da hörst du schon den wirklich giftigen Nachsatz des Bürgermeisters. Wer A sagt, muss auch B sagen, um zu zeigen, auch wer hat hier das letzte Wort.
Ja, stimmt. Was waren denn eigentlich die wichtigsten Themen bei der Diskussion?
Die wichtigsten Themen waren im Prinzip die, die auch im Wahlkampf die meisten Menschen interessieren, was ja auch unsere Wahlumfrage gezeigt hat. Das ist natürlich die Verkehrspolitik, die Staulage, die Wirtschaftspolitik, wie geht's den Hamburger Unternehmen und, wir haben es eben schon gehört, die innere Sicherheit. Zum Thema Verkehrspolitik fand ich interessant, dass Katharina Fegebank von den Grünen gezeigt hat, sie hat auch ein Herz für Autofahrer und sie ist selber Autofahrerin und sie hat gesagt,
wir gucken uns die Autofahrer an, schaffen mehr Platz für Radverkehr, für Fußgänger, gestalten Plätze neu und übrigens gibt es dann viel mehr Platz für diejenigen, die aufs Auto angewiesen sind und Auto fahren müssen. Wir haben 10% weniger Stauzeit über die letzten Jahre. Wir haben deutlich weniger Pkw bei 60.000 Menschen mehr in der Stadt. Und das zeigt ja durchaus, Mobilitätswende wirkt.
Und Dennis Thering hat sehr stark auf das Thema Bürokratie und Bürokratieabbau gesetzt, was ja auch ein großes Thema bei uns in der Stadt ist.
In Hamburg muss man jedes Jahr wieder die Außengastronomie beantragen. Es wäre doch viel einfacher, wenn man das A schneller genehmigt und B sagt, bis auf Widerruf genehmigen wir dir jetzt die Außengastronomie. Da muss man sich nicht jedes Jahr wieder drum kümmern. Also das wäre ein großer Beitrag für Entbürokratisierung und um es den Menschen und den Unternehmerinnen und Unternehmern in ihrem Wirtschaften deutlich leichter zu machen.
Dennis Thering präsentiert sich da als Kümmerer. Man hört das natürlich genau raus. Für mich das Spannendste als politischer Beobachter war aber gleich der Anfang des Abends, als Peter Tschentscher gefragt wurde, was sozusagen so sein Schwerpunkt wäre, wenn er die absolute Mehrheit hätte. Mhm. Und da sagt er tatsächlich Gesundheitspolitik.
Ich werde immer wieder gefragt, wie ist es mit der Zukunft der Pflege? Ist das gesichert, dass wir auch im Alter noch ausreichend Gesundheitsversorgung haben? Wie entwickeln sich die Krankenkassenbeiträge weiter? Wir werden eine älter werdende Gesellschaft. Man möchte nicht nur älter, sondern auch gesund bleiben. Und deswegen ist das ein großes Zukunftsthema, das wir angehen müssen.
Und das ist super schlau gewesen von Peter Tschentscher, einfach ein neues Thema zu setzen, das bisher niemand auf dem Schirm hatte. Keiner von seinen Konkurrentinnen und Konkurrenten. Und ein Thema, was natürlich uns alle auch wirklich bewegt und beschäftigt. Und gleichzeitig ist es auch ein Thema, wo die SPD-Senatorin Melanie Schlotzauer in letzter Zeit relativ viel geliefert hat. Wo also der Bürgermeister sagen kann, wir kümmern uns schon um dieses Thema. Also strategisch war das mit der Gesundheitspolitik einer der schlauesten Schachzüge aus meiner Sicht des gestrigen Abends.
Welcher Kandidat kam denn am besten beim Publikum an? Also gibt es einen Sieger des Abends sozusagen?
Es gibt keinen Sieger des Abends. Aus meiner Sicht waren alle drei Kandidatinnen und Kandidaten wirklich gut vorbereitet, sehr fokussiert. Ich würde sagen, mit seinem Coup mit der Gesundheitspolitik am Anfang und seinem Detailreichtum, Kenntnisreichtum war Peter Tschentscher aus meiner Sicht schon der Stärkste. Aber auch Katharina Fegebank war sehr fokussiert und Dennis Thering, wie man ihn kennt, auch aus der Bürgerschaft, sehr, sehr kämpferisch.
Dankeschön, Jörn. In welchem Team spielt ihr? Könnt ihr die Temperaturen da draußen gerade genießen und sagt, ja, ist halt Januar, ne? Macht man sich drin schön gemütlich? Oder tickt ihr wie ich und plant schon mal den Sommerurlaub, damit ihr was habt, worauf ihr euch dann schön freuen könnt? Die Hamburger Sozialbehörde, die hat sich zumindest auch schon auf den Sommer vorbereitet und hat dem Senat den Hitzeaktionsplan vorgelegt. Anja Grigoleit konnte sich diesen Plan schon mal angucken. Anja, an dem Hitzeaktionsplan, da wurde ja 2 Jahre lang gearbeitet. Wir haben ja auch schon über vieles in Sachen Hitze gesprochen. Mhm. Einiges gibt's ja auch schon, wie zum Beispiel das Hitzetelefon oder auch diese Online-Karte mit kühlen Orten oder den Standorten der öffentlichen Trinkwasserspender. Weshalb denn jetzt noch dieser Hitzeaktionsplan? Also wo genau und was ist da jetzt geplant?
Ja, Achtung, ich werde jetzt mal ein ganz wenig Verwaltungsdeutsch. Es ist ein Rahmenplan. Also alle Behörden, alle Bezirke, Ärztekammer, Krankenkassen, Kliniken, aber auch Verbände und waren daran beteiligt. Denn Hitzetage, also die Tage über 30 Grad und die tropischen Nächte, wo es nicht kühler wird als 20 Grad, die sind ja für alle gleich. Aber für viele Lebensbereiche ist es halt so, dass es ganz unterschiedliche Maßnahmen dann geben muss. Und das muss alles mal zusammengetragen werden, gut abgesprochen und geklärt werden, wer wann für was eigentlich zuständig ist. Vieles ist für uns ganz konkret, du hast es gesagt, so Trinkwasserstellen zum Beispiel oder Sonnencremespender. Aber wer stellt die eigentlich auf? Wer pflegt sie? Wer füllt sie wieder auf? Wer bezahlt das Ganze? Das muss natürlich alles geklärt werden. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht erinnerst du dich auch, im letzten Jahr hatten das schon einige Supermärkte im Angebot, dass die dann kühle Räume angeboten haben. Also da konnten Menschen kommen, sich hinsetzen, ein bisschen ausruhen. Aber auch hier, sagt der Hitzeaktionsplan, sollten die Mitarbeiter geschult werden, damit sie im Notfall eben auch erste Anzeichen von Überhitzung bei den Menschen feststellen.
Die Hitze macht ja auch vor allem eben alten und kranken Menschen zu schaffen oder auch Schwangeren.
Ja, aber nicht nur. Also Kindern, Touristen, Sportlerinnen, Obdachlose, Menschen mit Arbeitsplätzen, die einem Hitzerisiko ausgesetzt sind. Und das können zum Beispiel ja auch wir mit unseren Bürojobs sein, wenn hier einfach in die großen Fenster von frühmorgens an die Sonne reinknallt.
Klar, stimmt. Kannst du uns da mal so 2, 3 Beispiele nennen, was dazu im Hitzeaktionsplan steht?
Ja, um zum Beispiel nochmal auf die klassischen älteren Menschen zu kommen, die ja häufiger auch alleine wohnen, da wird ein Buddy-System vorgeschlagen, also ein Kumpelsystem. Das ist so eine Art Patenschaft. In der Schweiz, in Frankreich funktioniert das schon ganz gut, auch Wien und Wuppertal setzen das schon um. Und da schauen vereinfacht gesagt Menschen bei Hitze nach ihren älteren Nachbarn, trinken die genug? Ist es ausreichend kühl in der Wohnung oder eben ähnliches? Aber auch diese Leute, diese Ehrenamtlichen, müssen natürlich geschult werden. Und vor allem muss das Ganze auch verlässlich sein. Also du brauchst irgendeine Organisation, Anbieter, irgendeine Regelung, dass es halt klar ist, wer guckt wann. Denn wenn du dich dafür zum Beispiel meldest für deine Nachbarn,
bist dann aber selber 3 Wochen in Urlaub. Dann haben wir hier 4 Hitzetage. Was passiert dann eigentlich? Also auch das muss alles geregelt werden. Anderes Beispiel, die Busse. Gibt es spezielle Schutzfolien für die großen Windschutzscheiben, damit die Fahrer und Fahrerinnen eigentlich auch ein bisschen geschützt sind? Oder haben die auch Wasser, Elektrolyte dabei, weil die können ja nicht mal so einfach aussteigen aus der Linie 4 und sagen so, ich mache jetzt mal eine Pause und hole mir ein Wässerchen oder so. Also es gibt unheimlich viel, was geregelt werden muss, was wir eigentlich gar nicht so richtig sehen.
Stimmt. Wird es das alles denn eigentlich schon im nächsten Sommer jetzt geben?
Ja und nein. Also ich sag mal, um beim Beispiel Trinkwasserspender zu bleiben, das ginge sicherlich sehr schnell, da doch ein paar mehr umzusetzen. Aber zum Beispiel mehr Schattenplätze durch alte Bäume, das geht naturgemäß eigentlich nicht. Der Hitzeaktionsplan selber unterscheidet auch zwischen Akutmaßnahmen, also was muss passieren in der Zeit, wenn es heiß ist, aber auch so vorbereitende Geschichten. Wo kann ich schon mal schauen, ich sag mal so ab April, Mai, funktioniert das alles noch, was ich brauche? Funktionieren meine Jalousien? Klappt das Sonnensegel so auf, wie es aufklappen soll? Alles das kann man natürlich vorher schon mal machen. Und der dritte Punkt sind die langfristigen Maßnahmen. Also da wird geschaut, welche Flächen sollten wann mal entsiegelt werden? Quartiere, wie werden sie gebaut? Können die so gebaut werden, dass da auch kühler Wind durchziehen kann? Also ich würde mal sagen, die 183 Seiten jetzt, das ist eine gute Grundlage, aber vieles muss einfach weiterentwickelt und optimiert werden und dann mal schauen, wie es im Sommer wird.
Dankeschön, Anja. Die Autofahrerinnen und Autofahrer unter euch, ihr könnt euch schon mal auf 2 große Sperrungen am Berliner Tor einstellen. Denn nach dem ersten Teil vor einem Jahr wird Mitte Februar jetzt der 2. Teil der Berliner Tordammbrücke neu gemacht. Ja, und deshalb kann es da natürlich dann auch wieder heftig stauen, wie schon vor einem Jahr. Für die Bauarbeiten wird nämlich an 2 verlängerten Wochenenden die unter der Brücke herführende Bürgerweide gesperrt. Dort muss der Kran aufgestellt werden, der benötigt wird. Und das geht nur dort, hat Ines Tierfelder vom Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer gesagt.
Das sind ja einmal große Distanzen, wo die Träger eingebaut werden müssen. Die längsten Träger sind 33 Meter, die wiegen 22 Tonnen. Und dafür braucht man einen entsprechend großen Kran, der sich mit Pratzen ordentlich abstützen kann. Dann ist allein schon die Fahrtrichtung Süden in der Bürgerweide mit so einem großen Kran versperrt. Das ist eben nicht mit kleinen Geräten baubar, weil wir müssen ja bis über die Fernbahn und die S-Bahn hinreichen. Das sind eben einfach weite Distanzen. Und dafür braucht man ein großes Gerät.
Ja, und deswegen ist dann eben die Bürgerweide 2-mal im Februar gesperrt, vom 15. Februar abends bis zum 18. Februar morgens und dann nochmal eine Woche später das Ganze. Wer kann, der sollte Homeoffice machen, wird geraten oder S-Bahn fahren. Es wird aber auch eine Umleitung geben über die A7 oder die A24. Ja, und manchmal lässt sich so ein Tag eben einfach nicht planen. Kurz bevor wir hier ja mit der Aufnahme des Podcasts fertig sind, ist mir jetzt hier gerade noch eine Hammermeldung reingereicht worden. Und zwar geht's da um die geplante U-Bahn-Linie 5. Da hat NDR 90,3 gerade erfahren, dass die Planung wohl stark verändert wird und die U5 vermutlich nicht den Bahnhof Jungfernstieg anfahren wird. Heißt also, dann würde die U5 vom Hauptbahnhof ohne Halt zum Stephansplatz durchfahren. Und bevor wir jetzt hier Schluss machen, möchte ich noch gratulieren, denn ein Hamburger Film hat Chancen auf einen Oscar. Das Drama Die Saat des heiligen Feigenbaums wurde in der Kategorie Bester internationaler Film nominiert. Das hat die Filmakademie in Los Angeles heute bekannt gegeben. Regisseur des Films ist der Iraner Mohammad Rasulov. Er wurde im Iran während der Dreharbeiten zu einer Haftstrafe von 8 Jahren verurteilt. Und dann hat er das Land verlassen und lebt mittlerweile hier bei uns in Hamburg. Und damit beende ich diese Podcast-Folge und würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.